Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Wir begrüßen heute einen unserer Experten, einen unserer Leading Voices bei uns. Diesmal ist es Sönke Neitzel, der Militärhistoriker, der nicht nur mit Blick auf die deutsche Militärgeschichte immer mal wieder die Stimme erhebt. Das hat er jüngst wieder getan in der FAZ mit einem umfangreichen Essay mit der Überschrift »Die Bundeswehr entfesseln«. Und er wird uns gleich erklären, worin diese Fesseln denn bestehen, denn wenn man entfesselt werden muss, dann muss vorher einer jemanden festgebunden haben. Aber Herr Neitzel, wie sind denn die Reaktionen auf diesen Text in der FAZ?
Hallo Peter übrigens. Hallo.
Timon, du bist ja auch noch da. Du bist immer so bescheiden und zurückhaltend. Super, dass du da bist.
Also die Reaktionen waren auf den Text eigentlich sehr positiv, muss ich sagen. Ich habe viele, viele Zuschriften bekommen aus der Bundeswehr, auch von sehr hochrangigen Leuten der Bundeswehr, von ehemaligen der Bundeswehr, die mir ihre Erfahrungen geschildert haben. Ich habe auch eine Zuschrift bekommen, der mich für einen Agenten Putins hält, weil er sagt, ein solcher Artikel würde ja die Bundeswehr schwächen. Und so dürfe man nicht schreiben, man dürfe auch die Dinge nicht so negativ sehen. Aber ansonsten waren die Zuschriften, die mich erreicht haben, wirklich ausgesprochen positiv und einige sagten sogar, es sei eigentlich noch viel schlimmer. Also von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe ja auch lange an diesem Artikel gearbeitet und er ist auch nicht sozusagen nur auf meinen Mist gewachsen. Ich habe mit vielen, vielen in der Bundeswehr, auch mit hochrangigen Leuten gesprochen, die mir dabei geholfen haben.
Jetzt ist es so, Sie verlangen dem Leser ja einiges ab, nämlich nicht nur ein gewisses Grundverständnis, was unsere aktuellen Streitkräfte betrifft, sondern Sie nehmen ja Bezug auf eine der größten oder der schwersten Niederlagen in der deutschen Militärgeschichte, nämlich die Niederlage Preußens gegen Napoleon, der ja etwas vorausging, wenn ich es etwas verkürzt zusammenfasse, das durchaus mit heute vergleichbar ist, nämlich eine reformunwillige oder vielleicht sogar reformunfähige Armee, die am Ende der modernen und dynamischen, vorwärtsstürmenden französischen Streitkraft unter Napoleon nichts entgegenzusetzen hatte. Warum haben Sie diesen Vergleich gewählt?
Ja, weil irgendwie, es gibt ja in der Bundeswehr wirklich sehr kluge Offiziere und auch Generale, die sich die Finger wund schreiben und die versuchen, in den Strukturen der Bundeswehr, des Staates, die Dinge voranzubringen, die Herausforderungen, denen man jetzt ausgesetzt ist angesichts des Ukraine-Krieges. Und die verfolge ich schon seit einigen Jahren und die kommen mir immer so ein bisschen wie Scharnhorst vor. Der Scharnhorst, muss man wissen, hat sich ja eigentlich seit 1793, also seit der Französischen Revolution, den Revolutionskriegen, die Finger wund geschrieben. Man hat verzweifelt versucht, dieses preußische Establishment denen klarzumachen, dass sich die Preußen anpassen müssen, also Richtung einer Wehrpflicht, Richtung einer Justizreform innerhalb der Armee, einer Taktikveränderung und so weiter und so weiter. Und er ist damit gescheitert. Und auch heute gibt es ja durchaus auch vor allen Dingen in der Truppe, aber nicht nur da, ganz kluge Offiziere, jung und alt übrigens, die sehr genau sehen, was auf die Bundeswehr zukommen könnte. Und die eigentlich einen verzweifelten Kampf gegen Windmühlenflügel kämpfen. Und ich habe das eben dann in dem Artikel versucht, nochmal auf den Punkt zu bringen mit dem ganzen Overhead, mit den verkrusteten Strukturen, kommen wir noch drauf. Aber mich hat das einfach wirklich an Scharnhorst erinnert. Und wenn man in der Bundeswehr umherreist, dann fällt auch oft dieses Wort von 1806, der Niederlage in Jena und Auerstedt, der Preußen gegen die Franzosen und das Argument, in dieser Bundeswehr wird sich erst was ändern, wenn es wieder einen 1806 gibt, also eine große Niederlage. Und das wollte ich sagen, aufnehmen. Natürlich sind die Dinge nicht eins zu eins vergleichbar. Geschichte wiederholt sich so im eins zu eins natürlich nicht. Wir sind in einer anderen Situation. Wollte ich im Artikel auch an. Aber diese Metaphern, finde ich, passen schon ganz gut, weil es geht ja um die Frage, sind wir reformfähig? Und da muss man sicherlich sehr pessimistisch sein.
Da würde ich direkt einmal anschließen. Wir hören jetzt in den letzten Tagen, wenn es um gesamtstaatliche Reformen geht, Herr Neitzel, hören wir immer dasselbe. Wir hören immer, wir haben kein Erkenntnisproblem. Ich liebe diesen Satz, weil er so offenbart, wo denn tatsächlich die Probleme liegen, weil wir das jetzt inzwischen gebetsmühlenartig von uns geben. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Haben wir in der Bundeswehr ein Erkenntnisproblem?
Ja, also dass wir Probleme haben, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber die Frage ist schon, ob eigentlich, und die Bundeswehr hat eigentlich ganz viele Probleme. Sie muss sich anpassen auf eine neue Kriegführung und sie kommt aus Strukturen der Auslandseinsätze jetzt in die Landes- und Bündnisverteidigung. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Minister und auch der Generalinspekteur die Dinge wirklich auf den Punkt bringen. Mein Eindruck ist der, wobei ich beide persönlich sehr schätze, ist, dass sie eigentlich in der Vielzahl der Aufgaben schwimmen. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich auf den Punkt sagen könnten, was muss denn geschehen, um das System zu verändern. Und das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Konsequenzen. Mir kommen Pistorius und Carsten Breuer so vor, als wenn sie letztlich versuchen, innerhalb des Systems Dinge zu verändern. Es passieren ja auch Dinge. Aber damit muss man natürlich scheitern, wenn man vor solchen, ich sage mal, revolutionären Veränderungen steht, wie wir sie stehen. Und das gilt ja übrigens für viele Bereiche des Staates, dass sich jeder von uns über das System beklagt und alle versuchen, sagen, innerhalb des Systems hier ein Rädchen, da ein Rädchen und damit nicht wirklich vorankommen. Das gilt für die jetzige Regierung und die davor. Und ähnlich ist es auch bei der Bundeswehr. Insofern ist natürlich der Leitung des Ministeriums schon klar, was es an Problemen im Personal und im Material und so weiter gibt.
Aber meines Erachtens können Sie das nicht auf den Punkt bringen. Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil Timon was gesagt hat, was ich ganz relevant finde und was auch, glaube ich, notwendig ist, um den Blick zu weiten. Man hat ja manchmal so in der politischen Debatte das Gefühl, Entscheider verstecken sich hinter der Idee, naja, man muss auch ein bisschen aufpassen, was kann man den Deutschen eigentlich alles zumuten? Wie bereit sind die zu gehen bei Veränderungen? Und Timon hat ja deswegen diesen Gesamtrahmen von Veränderungen und Reformen, der damals auch eine Rolle spielte, angedeutet. Und von Scharnhorst, den Sie auch zitieren, gibt es den Satz, dass das Volk sehr wohl auf das erste Signal hin zu einer sizilianischen Vesper bereit sei. Und damit ist ein zwar in dem Fall konkret ein Aufstand gegen die französische Fremdherrschaft gemeint, aber dahinter steckt ja die Idee, dass das Volk sehr wohl weiß, dass Veränderungen notwendig sind und man da eventuell auch etwas tragen muss, Belastungen auf sich nehmen muss, Herausforderungen stemmen muss. Und ich habe den Eindruck, die Deutschen sind da viel weiter als diejenigen, die gerade entscheiden. Man sieht es an der Zustimmung zur Wehrpflicht, die steigt. Man sieht es an dem Unwohlsein, dass so wenig sich ändert, egal welchen Bereich, ob Wirtschaft oder Arbeitsmarkt oder jetzt eben in unserem Fall, das ist ja unser Schwerpunkt, Streitkräfte. Teilen Sie das, dass die Deutschen viel mehr bereit sind, solche Veränderungen mitzugehen als die Politik gerade?
Ich würde das teilen, diesen Befund unbedingt. Ich halte das sehr oft für jetzt will ich nicht den Begriff Feigheit verwenden, aber für eine Ausrede. Die Deutschen sind noch nicht so weit, sagte mir mal ein Innenminister eines Bundeslandes neulich. Ich halte das eigentlich für eine Ausrede, weil natürlich gibt es in dieser Liberaldemokratie immer Gegenwind. Man wird nie Entscheidungen mit einer, sagen, Mehrheit von 90% oder so haben. Und das führt uns dahin, dass wir eigentlich in diesem Land keine Entscheidungsstrukturen mehr haben. Also es gab ja auch einen großen Widerstand gegen die Wiederbewaffnung und trotzdem hat Adenauer das entschieden, weil er auch eine Entscheidungskultur hatte. Er hatte aber auch eine Entscheidungsstruktur, weil er eben eine Koalition hatte, die für die Wiederbewaffnung und die Wehrpflicht war. Jetzt haben wir eine Koalition, die sich in vielen Fragen selbst aufhebt. Und da ist es natürlich leicht für uns jetzt zu sagen, der Olle Merz soll jetzt mal machen. Das Wehrpflichtbeispiel ist ja ein gutes Beispiel. Die Wehrpflicht wird mit der SPD in dieser Legislatur nicht kommen. Da kann sich Friedrich Merz auf den Kopf stellen und noch so argumentieren. Wir werden ja auch eine Anhörung haben zum Wehrdienstgesetz. Da können die Experten sagen, was sie wollen. Das wird natürlich nicht passieren. So, und wenn man nicht die Koalition aufkündigt, und das wird man deswegen nicht tun. Also die Frage ist schon, haben wir Entscheidungsstrukturen? Nein, haben wir nicht, aufgrund der politischen Lage. Wir haben aber auch keine Entscheidungskulturen, das haben wir angesprochen, weil Politik oft ja den Weg des geringsten Widerstands geht. Haben wir oft beschrieben, in Zyklen der Legislaturperioden denkt und so weiter. Und dann ist ja die Frage, hat man auch Entscheidungspersönlichkeiten, also wirklich Persönlichkeiten, die, wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder hatten.
Da würde ich gerne nochmal reingehen. Also wir haben festgestellt, an den Deutschen liegt es nicht, die würden mitmachen, wenn man es ihnen gut erklärt.
Zumindest
und sind dann
Mehrheit,
auch bereit, Dinge zu tragen. Das meine ich damit, dass wir in einer freien Gesellschaft dann nicht zu 100% aufstehen. Das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Und das macht uns dann vielleicht am Ende aus und generiert auch eine Stärke, weil wir uns dann mit uns selber auch im Ringen um die beste Lösung abarbeiten müssen. Es gibt ein anderes schönes Zitat. Man kann es bei aller Anhänglichkeit an die Regierung, sich nicht verhehlen, dass vorzüglich der Mangel an Vertrauen zu ihr die Quelle der allgemeinen Mutlosigkeit ist. Ebenso wenig Vertrauen hat die Regierung gegen die Untertanen, ja sogar gegen sich selbst. Ist von der Wortwahl schon erkennbar nicht aus unserer Zeit, ist von Clausewitz zu der damaligen Zeit gesagt, aber auch da finde ich das, was Sie gerade beschrieben haben, leider wieder.
Es könnte ja von heute sein, nicht? Und wenn man, habe ich auch in dem Artikel erwähnt, sehr, sehr viele Bundeswehrsoldaten trauen der Leitung des Ministeriums und der Bundesregierung eine Reform nicht mehr zu. Das muss man ganz deutlich so sagen. In der Bundeswehr gibt es viele Meinungen, aber ganz, ganz viele sagen, es wird sich nicht verändern. Weil sie diese Ankündigung von Reformen, ich meine, wenn wir mal zurückgehen, von der Leyen, die Trendwenden, Personal, Material, natürlich hat sich ein bisschen was verändert, aber nicht wirklich.
Es hat sich eher noch verschlechtert.
Die Sie ja auch noch, Herr Tauber, kennengelernt haben, war eine sehr nette Person, hat aber leider nicht entschieden. Lamprecht war überfordert und Boris Pistorius trifft schon noch Entscheidungen. Aber er lebt natürlich auch in einer ganz anderen Zeit als AKK oder in Frau von der Leyen. Und die Innovationsgeschwindigkeit, der wir uns ausgesetzt sind, ist natürlich eine ganz andere als im Jahr 2015. Und die Entscheidung, die man treffen müsste, sind ja so dimensioniert, dass man sich einfach mal anschaut, wie ist die Personalstruktur dieser Bundeswehr. Und ich argumentiere ja, wenn man über 50% im Overhead, im Management hat, nicht im Kernauftrag, dann kann es nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Es wäre genauso, als wenn man versucht, mit einem 50-Kilo-Rucksack oder einem 100-Kilo-Rucksack auf den Mount Everest umzuklettern. Daran wird diese Regierung scheitern. Dann läuft es ja darauf hinaus, man hofft irgendwie, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Das hoffen wir alle. Aber das ist natürlich ein Verborgenspiel. Und das weiß einerseits rational auch jeder. Aber sie bringen nicht auf die Leitung, sagen, was ist eigentlich der Kern des Problems? Was müssen wir angehen? Was sind die Schritte, aus denen sich die anderen Dinge ableiten? Und das ist wirklich frustrierend mitzukommen, dass man eine Leitung erlebt, die erlebe ich zumindest so natürlich von außen, die eigentlich versucht durchaus, auch guten Willens vielleicht ist, aber eigentlich im Wust der Probleme steckt. Und ich kann nicht erkennen, dass wir eben einen Geist wie Scharnost haben, dem man auch die Luft gibt. Und er hat ja erst seine Luft bekommen, sich sozusagen auszuwirken, danach der Niederlage von 1806.
Timon, wenn du nichts hast, dann gehe ich da mal rein.
Gerne.
Ich glaube allerdings, jetzt kommt der Pizzabote meines Bruders und klingelt bei mir Sturm. Das ist natürlich nicht gut. Ja, da muss ich mal schnell hin.
Geh ruhig hin, ich habe noch eine andere Frage. Herr Neitzel, wir können vielleicht einfach mal weitermachen, während Peter die Pizza reinlässt. Und zwar, also was ich mich gerade gefragt habe, als Sie das ausgeführt haben, auch mit den verschiedenen Reformen. Ist es denn nicht so, dass wir eigentlich die Bundeswehr über Jahre hinweg, auch aufgrund unterschiedlicher Aufträge eigentlich, oder dass wir uns nicht getraut haben, den Menschen in diesem Land zu erzählen, wofür wir Streitkräfte eigentlich haben? Wir haben Reformen gemacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die Bundeswehr hat geworben mit einer jungen Frau, die hatte blonde Haare und hat damit geworben,
jetzt
dass sie bei der Bundeswehr
einen
all das machen kann. Jetzt höre ich mich doppelt. Sie sich auch?
Ja, ich mich nicht.
Hallo?
Jetzt, ich höre Sie doppelt. Jetzt höre ich mich auch doppelt.
Irgendwas ist komisch. Moment.
Jetzt besser?
Peter, hast du was verändert? Ja. Peter ist mit seinen AirPods weggegangen. Okay, also ich mach den Punkt noch einmal. Also wir hatten eine Situation und meine These ist, dass wir viele Jahre auch in Zeiten der ganzen Auslandseinsätze den Menschen nicht erklärt haben, dass wir trotzdem eine Bundeswehr haben, die am Ende des Tages kämpfen können muss. Und wir haben geworben mit einer jungen Frau, Offizier, Frau Leutnant, die gesagt hat, die in die Kamera gesprochen hat und gesagt hat, die Bundeswehr ist mein Traumberuf, weil hier kann ich reiten gehen, ich kann hier schießen gehen und ich kann hier Sport machen. Und das waren die Kriterien dafür, warum diese Frau zur Bundeswehr gegangen ist. Und ich habe damals schon gesagt, sind das denn die Menschen, die wir eigentlich in den Streitkräften brauchen? Ist der Auftrag der Streitkräfte nicht etwas anderes? Brauchen wir nicht eigentlich genau diejenigen, die sagen, ich möchte kämpfen können, um nicht zwangsläufig kämpfen zu müssen? Und so haben wir diese Armee mit Reformen überzogen und unterschiedlichen Richtungsstreiten und haben diese Armee eigentlich über Jahrzehnte hinweg zum Spielball von politischen Ideologien gemacht, um es mal so zu sagen.
Ja. Also Armeen sind natürlich immer Produkt der Politik. Das war in Preußen nicht anders. Und auch so damals, nach der Niederlage von Jena und Auerstedt, hat der König das Gewicht auch nur etwas zu Scharnhorst verschoben. Und auch Scharnhorst ist nicht mit all seinen Vorschlägen selbst nach Jena und Auerstedt durchgedrungen. Und dass die Bundeswehr sich eben eine völlig andere wurde, eben auch mit den von Ihnen Merkmalen, kann eigentlich nicht verwundern, weil wir eben nach 1990 in einer Zeit gelebt haben, in der es eben nicht mehr ums Kämpfen ging, weil es kaum etwas zu kämpfen gab und die soziale Realität der Bundeswehr eben weitgehend eine friedliche war. Also wir haben ja eine Bundeswehr, die Gott sei Dank 70 Jahre lang in ihrer Geschichte praktisch nie kämpfen musste. Mit wenigen Ausnahmen in Afghanistan und einmal im Kosovo die Luftwaffe. Und dass das natürlich dann dieses Nichtkämpfen und auch der Diskurs, dass wir uns in einer Friedenswelt wähnten, Auswirkungen auf die Bundeswehr hatte, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Die Deutschen haben es sicherlich ganz besonders doll getrieben im Vergleich zu anderen Staaten, auch den Dänen, den Norwegern, den Holländern, weil sie selber auch so ein Zivilmachtkonzept haben und sich selber sehr gerne als Zivilmacht sehen wollten. Man hat zwar in der Bundeswehr aus außenpolitischen Gründen, aber man konnte nach 1990 das noch stärker akzentuieren. Aber selbst wenn man das nicht gemacht hätte, jede Institution, die 70 Jahre lang im Frieden ist und eine Armee, die 70 Jahre lang im Frieden ist, wird sich immer verbürokratisieren. Also man kommt nicht umhin, irgendwann dann wie bei einem Unternehmen einen Schnitt zu machen und zu sagen, jetzt müssen wir die Verwaltung reduzieren, was jetzt zum Beispiel gerade Lufthansa macht. Also das so oder so, selbst bei einem anderen Soldatenbild, würden wir jetzt vor großen Strukturproblemen stehen. Denn das waren natürlich politische Entscheidungen, als wir die Wehrpflicht aussetzten, sagte man, man muss mindestens eine Armee haben, die mindestens so groß ist wie die französische. Und wie erreichen wir denn das überhaupt, indem man eben die Leute länger dienen lässt? Da haben wir sehr viele Berufsunteroffiziere und Offiziere gehabt, die nach ihrer Truppenverwendung irgendwo eine Nachanschlussverwendung bekommen mussten und die haben sie dann am Schreibtisch gehabt. Und das ist heute für uns ein Problem, weil wir haben der NATO etwa 60.000 Mann assigniert und de facto, ich glaube, General Mais, der Inspekteur des Heeres, hat es mal so ausgedrückt, im Ernstfall schauen 120.000 Mann, 60.000 beim Kämpfen zu. Und an diesem, das hat aber bei den Auslandseinsätzen nichts ausgemacht oder wenig ausgemacht. Und da muss man jetzt runter. Und das Problem ist, dass wir jetzt keine Reform haben.
Sie hatten ja selbst, den Auslandseinsätzen das Problem, dass sie einige hatten, die ständig in die Einsätze rotiert sind und andere sind nie gegangen, unabhängig von der Frage, welche Fähigkeiten sie haben und ob sie im Auslandseinsatz überhaupt zu gebrauchen wären.
Und da haben Sie
recht,
Herr Zauber,
ist gar nicht so weit weg.
Da haben Sie recht, Herr Zauber, weil wir natürlich die Bundeswehr hat ja maximal 10.000 Soldaten in den Auslandseinsatz auf einmal geschickt. Und diese Quote war deutlich schlechter als bei den Briten oder bei den Franzosen. Also insofern haben Sie recht, dass es auch schon während der Auslandseinsätze ein Strukturproblem gab. Und das wird jetzt natürlich noch sagen eminent und durch die neue Zeit, den Angriffskrieg gegen die Ukraine, wäre jetzt eigentlich genau der Moment, wo man wirklich große Einschnitte machen müsste.
Jetzt hatte der preußische König diese Reformvorschläge mit den Worten als Poesie gut abgetan. Und Mais hat jetzt nicht so ausführlich formuliert wie vielleicht Gneisenau oder Scharnhorst, aber er hat ja mit seinem damaligen Post auf Social Media mit das Heer ist blank schon den Reformdruck zum Ausdruck gebracht und ist dafür ja auch breit zitiert worden. Ist es vielleicht auch so, dass die Bundeswehr neben klugen Offizieren und Generalen die Sachen aufschreiben, was ja dann auch gut ist, dann ist es dokumentiert, vielleicht ist es auch fürs eigene Gewissen gut, weil man sagen kann, ich habe es euch ja vorher schon gesagt, so ähnlich hat Scharnhorst ja auch gemacht, brauchen wir nicht auch dann Offiziere, die mal aufstehen und sagen, Leute, das könnt ihr alles so machen, Aber ihr seid dann dafür verantwortlich, wenn ich meine Bataillone in eine Schlacht schicke, von denen, bei dem der größte Teil nicht zurückkommen wird. Muss da nicht mal einer aufstehen und das sagen?
Also wenn ich diese Frage stelle, der Generalität, dann bekomme ich immer zur Antwort, wir sagen das intern, wir sagen es intern, aber nicht öffentlich. Ich kann das nicht überprüfen.
Also ich kenne ehrlich gesagt nur einen einzigen General, der mir das gegenüber als Staatssekretär einmal so deutlich formuliert hat. Dann das sagen die sich das selbst im Casino, aber der politischen Leitung genau, haben sie es damals nicht gesagt. Ich wüsste nicht, warum sie es heute tun sollten.
Damals war es genau vielleicht Punkt, sogar leichter. Ich muss, also als Historiker muss ich sagen, ich weiß es nicht, was der Generalinspekteur mit dem Minister spricht, aber da würde ich Ihnen, Herr Tauber, völlig zustimmen. Ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass der militärische Rat wirklich in einer, ich sage mal, schonungslosen Wahrhaftigkeit an die politische Leitung gebracht wird. Und alles, was ich als Historiker an Akten kenne, spricht nicht dafür. So, dann muss man wissen, erster Punkt. Zweiter Punkt.
Darf ich wenn da aber nochmal, Entschuldigung, Timon, ja, wenn das jetzt hier so ein Dialog wird, du guckst mal wie beim Tischtennis so ein bisschen hin und her, darf ich da einmal einhaken? Ja. Weil das sieht jetzt so ein bisschen nach Generalbashing aus. Ist das auch Schuld der Politik, dass man gesagt hat, man will diesen wahrhaftigen militärischen Ratschlag gar nicht hören, beziehungsweise Generale, die den geben, werden halt nach Hause geschickt oder sogar frühzeitig nach Hause geschickt? Ist das das Learning der Generalität?
Es gibt, das kann man über die ganze Geschichte der Bundeswehr sehen. Die Gründergeneration war noch eine knorrige Generation, die auch sehr viel den Mund aufgemacht hat. Schmidt hat dann Helmut Schmidt 25% der Generalität in Vorruhestand geschickt. Und die danach kamen, wussten schon, dass sie ein anderes Wording ansetzen müssen. Und es ist ja von Volker Rühe bekannt, dass er einen General zum Frühstück sagen verspeist hat. Und einen so selbstbewussten General wie Klaus Naumann hieß es ja in der CDU und bei Rühe, so jemand kommt uns nie wieder ins Haus. Also natürlich wünscht sich Politik nicht eine Generalität, die da selbstbewusst auftritt. Und ein Inspektor der Luftwaffe, Johannes Steinhoff, der dem Minister Bedingungen gestellt hat, also sogar zweimal einen Rücktrittsgesuch gestellt hat und den Minister aufgefordert hat, eine Presseerklärung zu verlesen. Wenn er das nicht macht, tritt er zurück in das Starfighter-Krise. Das haben wir sicherlich seitdem nicht mehr gehabt. Also das ist auch erdaubar ein Problem der Politik. Und ich will nochmal sagen, wenn ein General es alleine macht, wird er natürlich in der Regel abgesetzt. Und Alfons Mais wurde nur nicht abgesetzt, weil man wenige Wochen zuvor den Inspekteur der Marine abgesetzt hatte. Und das ist aber auch ein Hinweis. Eigentlich müsste der militärische Führungsrat das zusammen machen. Also der militärische Führungsrat, die Inspekteure und der Generalinspekteur müssten sich eigentlich mal tief in die Augen sehen und dann sagen, wir sind letztlich für die großen Fragen verantwortlich, jetzt zum Beispiel fürs Wehrdienstgesetz. Also jeder weiß, dass das Unsinn ist. Und ich vernehme keinerlei Protest aus diesem Kreise. Und eigentlich müssten die geschlossen sagen, wenn die Politik das will, dann machen wir das natürlich, aber dann hat die Politik die Verantwortung zu tragen, wir können unter den Bedingungen das Land nicht verteidigen. Das wird es nie geben in Deutschland, also wahrscheinlich nicht so lange, wie wir drei hier leben. Aber das wäre natürlich dann wirklich eine Aussage und das wäre auch die Kompetenz. Also es ist nicht das Selbstverständnis. Im Übrigen, es ist auch nicht das Selbstverständnis in anderen Ländern, muss man dazu sagen. Aber andere Länder haben auch andere Situation, was es durchaus gab in Frankreich, in Polen, dass ein Generalinspekteur zurückgetreten ist. Aber und der Letzte, der das in Deutschland gemacht hat, wenn ich das noch kurz sagen darf, war Heinz Trettner in den 1960er Jahren, also so ein bisschen her. Aber mein Punkt ist, wenn ein General das alleine macht, wird er von der Politik gefrühstückt. Wenn sie es gemeinsam machen würden, weil es einen gemeinsamen Grund gibt, also jetzt zum Beispiel die Wehrdienstsache, die ja alle betrifft, dann würde man auch Druck auf die Politik ausüben. Aber dazu braucht man auch ein Gespür, wie es Johannes Steinhoff in den 60er Jahren hatte. Und das haben sie heute zumindest nicht als Kollektiv. Nicht? Und ein Inspekteur sagte neulich zu mir, man hat im militärischen Führungsrat keine Freunde. Also das scheint eher eine Vereinigung zu sein, wo man für sich kämpft oder Zweierkoalitionen gegen einen Dritten. Und das ist natürlich eigentlich schädlich. Weil die Spitzenmilitärs könnten, glaube ich, die Politik schon unter Druck setzen mit einem Sachargument. Es geht immer um Sachargumente für zum Wohl des Ganzen. Aber sie sind eigentlich nicht in der Lage, das wirklich ihre Kompetenz da auch sozusagen kritisch gegenüber der Politik in Stellung zu bringen.
Ich wage jetzt mal eine steile These. Herr Neitzel, und zwar ich...
Nur zu.
Also ihre Argumentation ist ja auch, dass sie sagen, so wenn wir die Leute in der Führungsriege hätten, die sich zusammen diese Meinung zu eigen machen, dann hätten sie eine Durchschlagskraft. Ich formuliere, und das ist jetzt vielleicht wirklich sehr aggressiv, weiß ich nicht, ich sage, dass wir diese Leute nicht mehr haben, weil die Bundeswehr sie nicht ausgebildet hat. Wenn ich mir angucke, in den letzten Jahrzehnten, wie das beurteilt...
Das ist natürlich ein Selektionsprozess, ja. Genau, also das ist ja immer eine Frage über 30 Jahre und länger. Ja.
Genau, also wie das Beurteilungssystem beispielsweise bei Offizieren ausgesehen hat. Da ist es jetzt nicht so, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, da ist es jetzt nicht so, dass die Person mit den innovativen Ideen, die auch durchaus Kritik deutlich gemacht hat, dass die Person dann zwangsläufig auf den Generalstabslehrgang geschickt wurde.
Aber jetzt muss ich doch auch mal die Generalität hier verteidigen. Es ist ja so, dass wir wirklich... Aus meiner Sicht und beim Heer kenne ich sie eigentlich fast alle persönlich, zumindest da, wirklich exzellente Generale haben auf allen Ebenen und kluge Leute und tapfere Leute und ja, man muss auch gerade die leitende Generalität muss schon auch in den Spiegel schauen, und man muss ihnen klar machen, ihr seid verantwortlich, also der Zustand der Bundeswehr hat mit euch was zu tun, aber ganz dickes aber, auch in meinem Artikel, das Entscheidende ist eigentlich nicht es ist ein Punkt der Generalität, wird der militärische Rat wirklich so vorgebracht, und es geht vor allen Dingen an den Generalinspekteur, macht er wirklich den Punkt oder ertrinkt er in den vielen Punkten? Das noch Entscheidendere ist aber natürlich die Politik. Nee, also diese ganzen Dinge einer großen Reform, Politik muss es ermöglichen. Es war letztlich in Preußen der König, der im Scharnhorst zum Leiter der Militärreformkommission ernannt hat. Ohne den König ging es damals nicht, und heute geht es letztlich ohne den Kanzler und ohne den Verteidigungsminister nicht, eben auch nicht ohne den Kanzler. Denn mein Punkt ist, dass die Reformanstrengungen, vor denen wir stehen im Militär, ja nicht nur eine militärische Sache sind. Und ich denke, wir an die ganzen Regeln, die es gibt, die zum Teil von der EU kommen, das kann nur das Kabinett in einer gemeinsamen Anstrengung, und das kann letztlich nur der Kanzler orchestrieren. Selbst ein Minister, wenn es der beste Minister auf diesem Erdenrund wäre, könnte eine solche Reform aus eigener Kraft gar nicht leisten. So.
Aber
die Frage ist, ob das wirklich erkannt ist im Kanzleramt und von Friedrich Merz. Und dann natürlich die Frage, gibt es nicht auch tausend andere Sachen, aber es wird nur funktionieren, wenn wir letztlich ein Subcommittee des Kabinetts haben, die sich mit der Reform der Bundeswehr beschäftigen, aus ihren unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn die von mir geforderte Frühpensionierung von 20.000 bis 30.000 Unteroffizieren und Offizieren ist ja von dem Verteidigungsminister alleine gar nicht im Kabinett beschlussfähig zu machen. So. Und wenn
das geht ja weiter über ganz viele Fragen, dass wir unsere eigenen Kasernen mieten bei der BIMA und so weiter.
Genau.
Aber da würde ich gerne zwei Dinge doch sagen. Also erstens, ich teile das, dass diese Armee überhaupt noch funktioniert, liegt ja an den Menschen und auch an den militärischen Führern und auch an der Generalität und dem Offizierkorps. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Auswüchse und die Fehlentwicklungen nicht verallgemeinern. Es gibt da herausragende Männer und Frauen, die
und sehen,
auch
was
einen
immer noch
soldatischen Geist
wurde, ne?
Pflegen, der nach wie vor so ist, dass ich auch genug Menschen kenne, dem würde ich blind überall hin folgen.
Genau, das
aber,
müssen wir auch an dieser Stelle. Ja.
Diese Unwucht zwischen Streitkräften und Verwaltung, die kann der einzelne Mensch nicht überwinden. Und wenn Sie den Ball zur Politik spielen, habe ich eine Sorge, und das kann ich jetzt aus eigenem Erleben ja auch wiedergeben. Das würde ja voraussetzen, dass es im politischen Raum ein Grundverständnis für das Militärische gibt und die Funktionalität von Militär. Und da das nicht gegeben ist und da das auch im Kanzleramt zumindest bei den Entscheidern nicht gegeben ist und vielleicht auch da dann der Rat der Administration nicht so ist, wie er sein müsste, weil andere Parameter als das Militärische eben wichtiger sind. So lange wird natürlich dieser Schritt von der Politik nicht folgen, Herr Neitzel.
Also jetzt müsste man sagen, also auch im Kanzleramt kann man Zeitung lesen, spätestens jetzt weiß man es.
Wenn man die FAZ liest im Kanzleramt.
Genau, aber diese Dinge sind ja auch nicht nur auf meinen Mist gewachsen, die stehen in der Staatsreformkommission von de Maizière, Voskuhle und Steinbrück und Frau Jenicke auch drin. Der Bundesrechnungshof hat Ende Mai ganz ähnlich argumentiert, also die Dinge liegen ja eigentlich auf der Hand. Und dann, da würde ich Ihnen recht geben, wäre es natürlich notwendig, dass der Generalinspekteur, der meines Erachtens sehr kompetent und gut über die Bedrohung von Russland spricht, auch viel deutlicher macht, und das habe ich von ihm noch nicht vernommen, wie er die Bundeswehr zu reformieren gedenkt. Ich habe keinerlei Vorstellung, wo Carsten Breuer ist wirklich ein kluger Mensch, wie er das machen will. Also mir ist das schleierhaft. Und ich erlebe einen Generalinspekteur, die Male, wenn ich ihn treffe oder was von ihm lese, ganz viel, aber eigentlich seitdem er im Amt ist, what's the point? Wo setzt man an? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Carsten Breuer zum Kanzler geht und sagt, der Bundeskanzler, ich sage Ihnen, Sie müssen den Wasserkopf verändern. Wenn Sie das nicht machen, wären wir nicht innovationsfähig. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und es ist die Frage, ob eine leitende Generalität, die ja seit 40 Jahren in dieser Bundeswehr lebt, erlebe auch bei vielen, auch selbst bei sehr klugen Leuten, immer wieder, Herr Neitzel, so ist es. So ist das eben in der Bundeswehr. Nee. So ist es halt nicht, ja. Also, das ist ja, es ist ja absurd. Und ich, also, die Lufthansa ist jetzt, weil es jetzt gerade durch die Gazetten geht, sagt ja auch nicht, so ist es, ja. Sondern nein, wir müssen die Verwaltungsstellen reduzieren. Nee,
der deutsche Feldwebel sagt, es ist ja so gewollt.
Ja, aber also das kann der Feldwebel vielleicht sagen als Zugführer, aber ein Generalinspekteur oder der militärische Führungsrat kann das eben nicht sagen. Und ich erwarte von diesen Leuten, dass sie sich mal, da heißt es immer, wir haben keine Zeit. Nein, 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 Leute, so läuft es nicht. Ihr könnt nicht 3000 Menschen im Ministerium haben und keine Zeit haben. Ich erwarte von euch, dass ihr euch mal ein Wochenende zurückzieht mit eurem besten Stabsoffizier und nachdenkt. What's the point? Das muss jeder CEO einer Firma machen. Wenn er das nicht macht, dann geht die Firma eben in den Bach runter. Und ich erlebe eben die Leitung des Ministeriums nicht so, dass wir da auf den Punkt kommen. Jetzt kann man ja sagen, was der Merzel da schreibt, ist gar nicht der wirkliche Punkt. Man kann einen anderen Punkt benennen, aber ich habe nichts aus dem Ministerium vernommen. Was mich als Bürger überzeugt und auch jemand, der ein bisschen was vom Militär versteht, wie man eigentlich das Militär reformieren will, so. Und das ist natürlich einfach unzureichend. So, was ich sehe seit dem Ukraine-Krieg oder eigentlich seit 2014, 15, man muschelt sich weiter irgendwie so durch. Und das kann so nicht funktionieren. Das kann einfach so nicht funktionieren, wenn man ein Overhead über 50% hat, sind das Nachrichten aus Schilder. Und da muss man meines Erachtens wirklich reingehen, sonst wird man scheitern.
Das waren klare Worte. Und wir werden, das ist zu prophezeien, lieber Herr Neitzel, über dieses Thema auch nochmal sprechen. Es wird nicht mit unserer heutigen Debatte oder Ihrem Aufsatz getan sein.
Mindestens
lieber Timon,
einmal.
Hast du noch einen Punkt zum Schluss?
Mindestens einmal. Nein, außer vielen herzlichen Dank. Und ich habe tatsächlich noch einen einzigen Punkt, der sich jetzt tatsächlich an unsere Hörerinnen und Hörer richtet, da draußen. Die treuen Hörerinnen und Hörer des Sicherheitsrats. Und zwar, wir brauchen euch einmal ganz herzlich auf der Plattform, Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und zwar einmal abzustimmen und vor allen Dingen uns zu bewerten und gerne ein paar Sterne dazulassen, denn da ist es noch ein bisschen dünn für die Zahlen, die wir normalerweise haben. Also gerne nach der Folge direkt einmal Sterne geben, gerne auch eine Rezension schreiben, gerne auch Feedback schreiben. Wir lesen das, wir freuen uns drüber und freuen uns auf die nächste Sitzung. Peter, die Sitzung ist geschlossen.
Geschlossen.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Bis nächstes Mal. Wunderbar.